Walker glaubte anfänglich, das System der Sklaverei könne verfassungsmäßig beseitigt werden. Später kam er zum Schluss, dass dies nur mit Gewalt möglich sei. Die US-Macht basiere auf der Sklaverei und müsse deshalb vollständig zerschlagen werden. Ähnlich wie Walker argumentierte der losgekaufte oder geflüchtete Sklave Frederick Douglass. Mit der Aufforderung, in den USA Rechte zu erkämpfen, wandte sich David Walker gegen ein damals aktuelles Projekt, das die Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei spaltete. Eine staatlich subventionierte weiß-bourgeoise American Colonization Society propagierte und förderte die sogenannte Repatriierung der Schwarzen nach dem heutigen Liberia in Westafrika. Innerhalb der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei vertrat der Harvard-Physiker Martin R. Delaney den sogenannten Emigrationismus, setzte aber ganz Afrika statt Liberia als Ziel. Eine der Great Powers, also die Kolonialmächte England oder Frankreich, müssten für die Unterstützung gewonnen werden. Eine andere Variante von schwarzer Nation propagierte eine nationale Bewegung für die Gründung eines 49. Staates. Die Schwarzen sollten sich in einem wenig besiedelten Gebiet der USA sammeln. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in den USA eine starke Bewegung von Streiks und größere Rebellionen von Schwarzen. Es war neu, dass diese massenhaft gegen die rassistischen Angriffe zurückschlugen. In dieser Situation konnte der aus Jamaika eingewanderte Schwarze Marcus Garvey die während dem Krieg gegründete Organisation zur Verbesserung der Lage der Schwarzen zu einer Massenorganisation aufbauen. Das politische Programm dieser Organisation war ein schwarzer Nationalismus. Garvey griff Schwarze an, die glaubten, schwarze Gleichberechtigung könne in den USA erreicht werden. Stattdessen sollten alle Schwarzen auf der Welt in einem Land unter einer Regierung in einer Nation vereint werden. Und dann kommt der politische Absturz. Diese Nation sollte ähnlich aussehen wie Frankreich oder England. Garvey endete in den 20er Jahren damit, Ku Klux Klan-Führern für ihre rassistischen Morde zu danken. Eine Gegenposition zu Garvey und auch Delaney nahm der schwarze Jamaikaner C.L.R. James ein. Er gilt einigen als Begründer des Panafrikanismus, der von diesen als Synthese von Marxismus und schwarzem Nationalismus definiert wird. James selbst bezeichnete sich als anti-stalinistischer Marxist. James war gegen die Forderung nach Selbstbestimmung der Schwarzen in einer eigenen Nation. Die Schwarzen in den USA hätten keine gemeinsame sprachliche, literarische und historische Tradition, erklärte er für die damalige Zeit. James insistierte aber auf der Notwendigkeit eines unabhängigen schwarzen Kampfes. Er betonte die spontane Eigenaktivität der Massen als zentrale Dynamik des revolutionären Prozesses. Eine revolutionäre Partei und Führung sei zu Lenins Zeiten notwendig gewesen, heute nicht mehr. Heute gelte es, die freie und kreative Aktion des Proletariats zu entwickeln. In den 60er Jahren wurde James zum Anhänger von Black Power. Wir werden darauf zurückkommen. Von den 20er bis zu den 60er Jahren sah es tatsächlich so aus, als hätte sich das Ziel der Selbstbestimmung in einer schwarzen Nation überlebt. Die mehrheitlich weiße stalinistische KP war weiterum die einzige, die ab 1928 dieses Ziel programmatisch hochhielt. Sie beharrte wie immer darauf, dass der schwarze Staat in der ersten Etappe bürgerlich sein müsse. In der Bürgerinnenrechtsbewegung der 60er Jahre lancierten Stokely Carmichael und andere Schwarze den Slogan Black Power. Er wurde von den Schwarzen sofort aufgenommen und drückte zunächst eine Radikalisierung aus. Weil der Slogan nie inhaltlich gefüllt wurde, nahm er 4 verschiedene Bedeutungen an. Erstens Kapital für Schwarze, zweitens Schwarze in die Parlamente, Regierungs- und anderen Ämter, drittens kultureller Nationalismus oder zurück zur schwarzen Tradition und erst an 4. Stelle radikaler schwarzer Nationalismus. Es waren vor allem die Feinde der Schwarzen, die sich des inhaltlich nicht gefüllten Slogans bemächtigten. Insbesondere US-Präsident Richard Nixon 1968.
Was die meisten Militanten wollen, ist nicht Separation, sondern teilzuhaben als Eigentümer, als Unternehmer. Genau darauf sollte sich die Bundesregierung orientieren.
Sie tat es. Gleichzeitig mit der Zerschlagung der Black Panthers begann der US-Staat, Millionen in schwarze, systemkonforme Wirtschaftsstrukturen zu pumpen. Es bildeten sich eine dünne schwarze Mittelschicht und eine winzige schwarze Bourgeoisie. Auch schwarze PolitikerInnen, Sport- und Showstars begannen wichtige Alibi-Funktionen zu erfüllen. Am 31. März 1968 versammelten sich etwa 500 Militante der radikalen Strömung innerhalb der schwarzen Befreiungsbewegung. Sie setzten dem unbestimmten und so leicht integrierbaren Black Power eine klare Alternative entgegen, aber auch den früheren Utopien von einer schwarzen imperialistischen Nation ähnlich Frankreich oder England.
Alle Schwarzen, die in Nordamerika geboren sind, sind BürgerInnen der neuafrikanischen Nation, solange sie sich nicht anders entschieden haben. Das Land dieser Nation ist der südöstliche schwarze Gürtel, also die heutigen Staaten Alabama, Louisiana, Georgia, South Carolina und Mississippi. Wirtschaftlicher und physischer Terror durch weiße Terrororganisationen wie der Ku Klux Klan und durch die Staaten im Südosten veranlassten die BürgerInnen der Nation, sich über den ganzen nordamerikanischen Kontinent zu verteilen. Die Bevölkerung Neuafrikas ist deshalb eine verstreute Nation wie die palästinensische Bevölkerung im Mittleren Osten. Der bewaffnete Kampf ist die Form, mit der sich AfrikanerInnen von rassistischen Kolonialherren und weißen Siedlern befreien.
1968 wurde auch eine provisorische Regierung der Sozialistischen Republik Neuafrika geschaffen. Ihre Aufgabe ist es, politische Unterstützung für eine Volksabstimmungskampagne für die Unabhängigkeit der Schwarzen zu organisieren. Sie errichtet Schulen, fördert Essensprogramme, unterstützt erzieherische und kulturelle Programme, verteidigt politische Gefangene, organisiert gegen rassistische Politik und Praktiken. Spätestens aus einem Aufruf von Asata Shakur an meine Schwestern wird klar, dass die Sozialistische Republik Neuafrika ein patriarchaler Staat sein wird. Die ganze Riesenarbeit, wie Asata zugibt, der Organisierung des Überlebens und der Illegalität sowie des Aufbaus der Nation wird den schwarzen Frauen zugewiesen. Die schwarzen Männer können so die politische Kontrolle über die Waffen behalten, selbst wenn schwarze Frauen als Minderheit ohne eigenes Programm mitkämpfen.
Thank you.
Kampf nach den Black Panthers und kommen zur Black Liberation Army. Während und nachdem die Bullen die Black Panther Partei zerschlugen, organisierte sich im Untergrund die Black Liberation Army, Schwarze Befreiungsarmee. Die Black Liberation Army versteht sich als politische und militärische Front, militärisch im Sinn der bewaffneten Selbstverteidigung und im Sinn des unerlässlichen Instruments, um die Befreiung vom US-Imperialismus zu erreichen. In den uns zugänglichen Quellen haben wir nur zwei Aktionen der Black Liberation Army gefunden. Als erste die einleitend genannte Befreiung von Assata Shakur. Die zweite dokumentierte Aktion richtete sich gegen die Büros der Eastern Rugby Union und war ein Protest gegen die rassistische Propagandatour des südafrikanischen Rugby-Teams in den USA. Die Black Liberation Army konnte 1981 feststellen, dass ihr die clandestine Verflechtung mit der schwarzen Gemeinschaft gelungen sei. Das kann nur einer Guerilla gelingen, die kontinuierlich und konsequent die rassistischen Aggressoren angreift. Dass hier so wenige Aktionen bekannt sind, ist also dem Umstand zuzuschreiben, dass der radikale Widerstand die Informationssperre zwischen USA und Europa erst allmählich zu durchbrechen beginnt. 1981 ging die Black Liberation Army ein strategisches Bündnis mit dem weißen revolutionär-antiimperialistischen Widerstand ein. Dieses Bündnis nennt sich Revolutionary Armed Task Force, revolutionär bewaffnete Kampfgruppe. Unter Führung der Black Liberation Army versuchte dieses Bündnis 1981, 1,6 Millionen US-Dollar aus einem gepanzerten Brinks-Geldtransporter zu enteignen. Den Bullen gelang es leider, die drei Kämpferinnen mit dem Geld auf der Flucht zu verhaften. Weitere Enteignungsaktionen des Bündnisses wurden aber zum vollen Erfolg, so zum Beispiel die Weihnachtsmänner-Aktion. Dabei wurde ein Teil des enteigneten Geldes durch Weihnachtsmänner dem schwarzen Volk zugeleitet, der andere Teil für die Weiterführung des bewaffneten Kampfes eingesetzt. In der Erklärung zur Brinks-Aktion schreibt das Bündnis von Black Liberation Army und revolutionär-antiimperialistischem Widerstand:
Trotz historischer Differenzen zwischen schwarzen revolutionären FreiheitskämpferInnen und nordamerikanischen AntiimperialistInnen gab es Ereignisse, die dieses bedeutende Bündnis notwendig machten.
Die anschließend aufgezählten gewalttätigen Ereignisse haben als gemeinsamen Hintergrund das Erstarken des Faschismus in den USA. Das Bündnis, heißt es in der Erklärung weiter, habe wegen dieser Verschärfung eine zweijährige Untersuchung in Gang gesetzt. Sie habe im Untergrund lebende Personen beauftragt, die wichtigsten faschistischen Organisationen zu infiltrieren und einzuschätzen, den Ku Klux Klan, eine sogenannte Christian Community und
das internationale faschistische Netz und seine Polypenarmee in der Karibik.
Das Bündnis schätzte die Resultate der Untersuchung so ein, dass jetzt die Zeit für eine Antwort gekommen sei. Der normale Entwicklungsprozess des Beobachtens und Anprangerns faschistischer Aktivität und ihrer Verflechtung mit dem US-Staat sei unwirksam geworden. Das Bündnis habe deshalb vier Beschlüsse gefasst, heißt es abschließend in der Erklärung. Erstens, die Massen in den Communities müssen Selbstverteidigungseinheiten des Volkes aufbauen. Zweitens, für verschiedene Programme in der Community wie Kinderfürsorge, Gesundheit, Kultur müssen unter der politischen Kontrolle der revolutionären Kräfte die notwendigen Geldmittel enteignet werden. Drittens, es müssen Programme entwickelt werden, die für die schwarzen Jugendlichen positive revolutionäre Beispiele setzen.
Wir fordern die Black Community auf, ihre Angst vor dem Feind abzulegen und aufzuhören, sich gegenseitig zu berauben und stattdessen zu den Multis zu gehen. Dort ist das Risiko dasselbe, die Tat aber politisch. Es wird keinen Völkermord gegen die Schwarzen geben. Der Wille und die Entschlossenheit der Kämpferinnen an der Front werden so ein Ereignis zu verhindern wissen.
Im Zusammenhang mit dem Bündnis behandeln wir kurz den weißen revolutionär-antiimperialistischen Widerstand. Wir beschränken uns auf einige Bemerkungen. Die Broschüre wird ausführlicher sein. Aus der StudentInnenbewegung der 60er Jahre hatte sich erstmals in den USA ein bewaffneter Widerstand von Weißen herausgebildet. Die bekannteste Organisation war der Weather Underground. Der US-Staat verfolgte eine Politik der Spaltung. Während die KämpferInnen der Black Panthers und der Black Liberation Army ermordet oder gefoltert oder zu jahrzehntelangen Knaststrafen verurteilt wurden, bekamen die Weißen sehr kurze oder gar keine Knaststrafen und konnten relativ problemlos wieder legal werden. Tim Blank, Gefangener aus dem heutigen antiimperialistischen Widerstand, schreibt dazu, die bewaffnete Organisation der antiimperialistischen Bewegung habe versucht, diese Praxis zu korrigieren. Sie habe Schritte zum Aufbau eines Widerstands unternommen, der diesen Namen verdiene. Weiter Tim Blank, zum heutigen Zeitpunkt sei der revolutionär-antiimperialistische Widerstand ein sehr kleiner Teil der Weißen Linken. Er sei isoliert und durch die vielen Verhaftungen von Mitgliedern der bewaffneten Strukturen in die Defensive gedrängt. Nach dem Beweis ihrer Fähigkeit zu überleben und sich aufzubauen, habe die antiimperialistische Guerilla die Verantwortung, eine wirkliche Verbündete der nationalen Befreiungsbewegungen innerhalb der USA zu werden. Jede revolutionäre Perspektive, die gegenüber dieser Aufgabe versage, sei von vornherein zum Scheitern verurteilt. Tim Blank glaubt, dass die europäischen GenossInnen die wichtigen nationalen Widersprüche in den USA missverstehen, weil sie von der alten kommunistischen Einschätzung von den USA als einer Nation und einer Arbeiterklasse ausgehen. Nach dem nächsten Musikstück kommen wir zur New African People's Organization NAPO. Yeah! Pop music. Classes at noon. revolutionärer schwarzer Befreiungskampf nach den Black Panthers. Es geht um die New African People's Organization, NAPO. Die NAPO wurde Mitte der 70er Jahre durch neuafrikanische Gefangene im Knast gegründet. Sie leistet Propagandaarbeit, organisiert Demos und andere Massenmobilisierungen. Sie beruht wie die Black Liberation Army auf den Erfahrungen der Black Panther Partei und deren Zerstörung durch den Bullenapparat. Sie ist deshalb clandestin organisiert. Die NAPO kämpft wie die Black Liberation Army für die Schaffung einer sozialistischen Republik Neuafrika im Gebiet der 5 südöstlichen Staaten Alabama, Louisiana, Georgia, South Carolina und Mississippi. Als Abschluss unserer Darstellung des neuafrikanischen oder schwarzen Befreiungskampfs in den USA wollen wir euch ein hochinteressantes Interview von 1981 mit einem Vertreter der NAPO vortragen. Es ist in der Zeitschrift Breakthrough erschienen. Aus zeitlichen Gründen haben wir es stark gekürzt. In der Broschüre wird es ausführlicher kommen. Frage: Aus welchen Gründen wurde die NAPO gegründet und aus welchen Bedingungen heraus?
Mitte der 70er Jahre war soeben eine schwache revolutionäre Tendenz der neuafrikanischen Befreiungsbewegung durch die Konterrevolution zerstreut worden. Die Massen waren desillusioniert, die Reihen der Kader waren verstreut und verwirrt. Viele Kampfformen und Ideen, die wir uns angeeignet hatten, hatten unsere Erwartungen nicht erfüllt. In den Diskussionen um die Gründung der NAPO hatten wir fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Kampf weitergeführt werden sollte. Einige von uns diskutierten immer noch über die Verdienste der Fokustheorie, die der Organisierung der Massen ja völlig entgegengesetzt ist. Andere glaubten immer noch, alle Weißen seien Teufel. Wieder andere glaubten, wir könnten die Unabhängigkeit nicht gewinnen, ohne Einheit in der Arbeiterinnenklasse zustande zu bringen, die in Wirklichkeit eine weiße Arbeiterinnenklasse ist. Die Einheit der Arbeiterinnenklasse als Vorbedingung zu akzeptieren, hätte geheißen, den neuafrikanischen Befreiungskampf unter jenen der Weißen unterzuordnen. Einige von uns nannten sich schwarze Marxisten-Leninisten oder Marxisten-Leninisten-Mao Zedong-Denker und lehnten die Existenz der neuafrikanischen Nation ab, weil sie im kommunistischen Manifest keinen Anhaltspunkt dafür fanden.
Wie konntet ihr die Hindernisse überwinden?
Wir konnten eine breite Einheit finden in der Tatsache, dass wir alle eine totale Verpflichtung an den Kampf hatten und von der Notwendigkeit der Einheit und der Kontinuität überzeugt waren. Doch sobald wir uns in praktische Kämpfe zu engagieren begannen, wurde klar, dass uns eine formale Einheit rund um das, was wir am ehesten gemeinsam hatten, nicht mehr sehr weit bringen würde. In unserer Situation war die Notwendigkeit einer einzigen dominanten Linie ganz besonders groß. Wir mussten also innerhalb unserer eigenen Reihen im ideologischen Kampf, uns im ideologischen Kampf engagieren, um Einheit zu erreichen und auf der Basis der erarbeiteten Einheit erfolgreicher zu sein in unserer Praxis.
Wie sieht die NAPO die Rolle des Marxismus-Leninismus in der Entwicklung der revolutionären neuafrikanisch-nationalistischen Politik und Strategie?
Revolutionärer Nationalismus kann weder artikuliert noch praktiziert werden, ohne die allgemeinen theoretischen Prinzipien des revolutionären wissenschaftlichen Sozialismus in sich zu vereinigen. Wir brauchen den Begriff revolutionärer wissenschaftlicher Sozialismus lieber als Marxismus-Leninismus oder Mao Zedong-Gedanken. Es hilft uns, mehr kreativ, weniger dogmatisch und stärker afrozentriert zu sein.
Wie kann der neuafrikanische Befreiungskampf vorangetrieben werden?
Unsere prioritäre Anstrengung in dieser Periode ist die Konsolidierung eines Führungszentrums für die Bewegung. Ein derartiges Zentrum muss ideologisch homogen sein und organisationell zentralisiert. Die Verwechslung von Organisationsformen für das revolutionäre Führungszentrum und Organisationsformen für die Massenorganisationen hat in der Vergangenheit immer wieder zu falschen Debatten geführt. So zum Beispiel die Verdammung des theoretischen Kampfes oder die Debatte Massenkampf gegen bewaffneten Kampf oder die falsche Auffassung, dass Zentralisation der Führung gleichbedeutend sei mit Zentralisation der Bewegung. Die Konsolidierung eines homogenen Führungszentrums sehen wir unter den Brennpunkten Klassenanalyse, dialektisch-materialistische Methode und allgemeine Prinzipien des revolutionären wissenschaftlichen Sozialismus. Einheit war, ist und wird so lange ein Problem für uns bleiben, bis wir verstehen, dass Klassenspaltungen innerhalb der Nation, innerhalb der Bewegung und sogar innerhalb jeder Organisation bestehen. Die neuafrikanische Bewegung ist wie jede andere Bewegung diesen Typs von kleinbürgerlichen Kräften dominiert. Für uns muss die Politik der Bewegung so verschoben werden, dass sie die Massen- oder proletarische Vision und deren Interessen ausdrückt.
Welches Verhältnis müssen weiße nordamerikanische RevolutionärInnen zu den US-internen nationalen Befreiungskämpfen haben?
Wir glauben, dass die Weißen weniger Gewicht auf materielle Unterstützung legen müssen und mehr Gewicht auf politische Unterstützung von nationalen Befreiungskämpfen in und außerhalb der USA. Während die Weißen behaupten, RevolutionärInnen und AntiimperialistInnen zu sein, weichen sie schlussendlich vor dem antiimperialistischen Kampf aus. Sie weichen aus vor der anspruchsvollen Aufgabe, innerhalb der Unterdrückernation Revolution zu machen. Ihr Weiße müsst eure eigenen Formen für den bewaffneten und den unbewaffneten revolutionär-antiimperialistischen Kampf finden. Das ist politische Unterstützung für nationale Befreiungskämpfe.
Welche sind die wichtigsten Lehren aus den Kämpfen der 60er und 70er Jahre? Wie ist das Verhältnis der Kämpfe von Black Panthers und Black Liberation Army zur Entwicklung einer Strategie des lang andauernden Volkskriegs in den USA?
Obwohl diese Periode noch zu wenig studiert wurde, lässt sich Folgendes sagen. Es gab keine erfahrene revolutionäre wissenschaftlich-sozialistische Führung. Spontanität und Primitivität prägten fast alles, was wir machten. Wir befassten uns vor allem mit zwei Formen des Kampfes, bewaffnet und unbewaffnet, und zwar so, als ob sie sich gegenseitig ausschließen würden. Eine dritte Form des Kampfes, den theoretischen Kampf, haben wir unterschätzt und fast vollständig vernachlässigt. Die Bildung der Massen wurde ebenfalls vernachlässigt. Die Idee, die Massen müssten aus ihren eigenen Erfahrungen lernen, war und ist weit verbreitet. Nicht so weit verbreitet ist das Wissen, wie sie das tun. Während einige immer noch glauben, die Lektionen würden vom Himmel fallen, dachten und denken andere, die revolutionäre Führung hat zu gewährleisten, dass aus den Erfahrungen gelernt wird, indem sie die Methoden der Analyse und die Lektionen unter den Massen verbreitet und auf dieser Basis das Massenbewusstsein und den revolutionären Inhalt des Kampfes anhebt. Die Black Liberation Army setzte die Tradition des Widerstands fort, aber sie übersah den Unterschied zwischen Widerstand und Revolution. Sie verglich sich zum Beispiel mit den Befreiungsfronten FLN in Vietnam oder Frelimo in Mosambik. Sie übersah, dass diese Organisationen nicht nur der bewaffnete Kern des Kampfes waren, sondern die Führung des gesamten Kampfes in all seinen Formen.
Welches ist das Verhältnis zwischen Frauenemanzipation und nationaler Befreiung?
Wir glauben, dass die Dominanz der kleinbürgerlichen Politik in der Bewegung zum Teil dadurch verursacht ist, dass die kleinbürgerliche Führung vorherrschend männlich und sexistisch ist. Wir haben erfahren, dass Schwestern eine revolutionäre, eine mehr proletarische Disziplin aufzeigen. Je politisch aktiver solche Schwestern werden, je mehr Initiative sie entwickeln, je mehr Führungsverantwortung sie übernehmen, ohne Rücksicht auf die Empfindlichkeiten von Brüdern, umso mehr macht der Kampf einen klaren qualitativen Sprung.
Welches ist die Rolle der Kriegsgefangenen im Kampf? Wir müssen dazu eine Zwischenbemerkung machen. Gemäß Programm der NAPO ist die neuafrikanische Bevölkerung, wie oben ausgeführt, eine unterdrückte Nation im Krieg mit der unterdrückenden Nation USA. Deshalb sind alle Gefangenen aus der bewaffneten neuafrikanischen Befreiungsbewegung Kriegsgefangene unter internationalem Recht. Kriegsgefangenenstatus heißt, dass US-Gericht als Gericht der unterdrückenden Nation nicht anerkennen, keine Anwälte nehmen, also am Prozess praktisch nicht teilnehmen.
Die Charakterisierung von Kriegsgefangenen ist eine fundamentale Frage. Entweder wir sind eine Nation oder wir sind keine. Entweder wir sind eine Nation im Krieg oder wir sind es nicht. Entweder wir definieren die Nation und den Krieg, oder wir lassen es weiterhin durch die Weißen oder das schwarze Kleinbürgertum definieren. Es gibt Organisationen, die sich im Krieg mit dem imperialistischen Staat erklären und ihren Mitgliedern den Kriegsgefangenenstatus verweigern. Das ist für uns schwer verständlich. Alle, die im Knast sitzen, wollen raus. Aber es ist zu entscheiden, ob die Sehnsucht herauszukommen oder die Politik das Kommando hat. Unterstützung von Kriegsgefangenen ist nicht Unterstützung von Individuen. Es ist Unterstützung für einen Kampf im Gesamten, für die Organisation, für ihre Linie und ihre Praxis. Der Inhalt und die Strategie der Unterstützung für Kriegsgefangene können nicht getrennt werden vom Inhalt und der Strategie für den Kampf als Ganzes. In unserer Organisation ist es absolut klar, dass der imperialistische Staat nicht legitimiert ist und folglich seine Gerichte und Gesetze auch nicht. Wenn die Politik das Kommando über die Frage der Gefangenen behält, dann wird die Unterstützung nicht mehr nur nach der Zahl von Leuten gemessen, die zu Meetings kommen, sondern nach der Zahl von Leuten, die Tag für Tag Aufgaben erfüllen, die ihre Wohnungen für irgendwelche Zwecke zur Verfügung stellen und so weiter. Alles hängt davon ab, wie entwickelt das Bewusstsein der Massen von sich selbst ist. Eine Nation im Krieg zu sein und wie fest ihr bewusster Wille, den Krieg zu gewinnen. Wir dürfen uns nicht auf allgemeine Aufrufe und Mobilisierungen verlassen, sondern auf absolut präzise Erziehung, Organisation und auf alle anderen Aspekte des Aufbaus, um zu siegen. Manamu karaga maye tamindale nde mariyo e Manamu karaga maye Manamu karaga maye tamindale nde maye Manamu karaga ma o gama gwagoyi kwabone no manga mida myadwen yeti gadwen tabaiso Manamu karaga maye tamindale nde mariyo e Manamu karaga maye Manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tamjare nde mariyo e. Manamu karaga maye, manamu karaga maye, tam
Madabu Kadagama, oh, Gama, go, you go for the tour, man, get Madabu Kadagama, no, no, Tami Darin de Mario. Madabu Kadagama,
eh,
Madabu Kadagama, oh, Gama, Gazo, you carbon, and no, man, get Madabu Kadagama, eh, Tami Darin de Mario, Madabu Kadagama, eh. Gama o gama gwa go yiku firiye no mange manamu kada gama ye tami dare nde mariyo e
manamu kada gama e manamu kada gama e tami
dare nde mariyo e manamu kada gama o gama gwa go yiku abone no mange mbida omya duwe ngye ti gadu enta baiso manamu kada gama ye tami dare nde mariyo e
manamu kada gama e
Madabu Kadagama, oh, Gama, Gago, you carbon and no man get Madabu Kadagama, ye, Tami Darin de Mario, eh.
Madabu Kadagama, eh,
Tami Darin de Mario, Madabu Kadagama, oh, Gama, for so two man get me down, me are doing yeti, got to enter by so Madabu Kadagama, ye, Tami Darin de Mario, eh.
Madabu Kadagama, eh.
Gama o gama gaso yu kwa gwa go no mange mbida mi adu en yeti galu en ta bai mange mando ambu kada gama no no tami jale ndi mami e
manamu kada gama e manamu kada gama e tam jale ndi mami
e mando ambu kada gama o mi tata gashi to mando ambu kada gama ye tami jale ndi mami e Gama o tata giranti mandamu kada gama ye tami jale nde mario
manamu kada gama manamu kada gama tami jale nde mario
mandamu kada gwago o gama gwago yi kwa bone no mange mbida o mi adu en yeti gadu en ta bai de mi mandamu kada gama no no tami kwa le nde mario ake
manamu kada gama manamu kada gama tami jale nde mario
mandamu kada gama o Gama gwa go yu ko fa so to mange manamu kada gama ye tami jale nde mario e
manamu kada gama e
manamu kada gama e tami jale nde mario manamu kada gama o gama gwa go yu ka bone no mange bida mi adu en yeti kadu en ta bai so manamu kada gama ye tami jale nde mario
manamu kada gama e
manamu kada gama e
tami jale nde mario
Madabu Kadagama, oh, Gama, Gago, you call Gasson, oh, my game, Madabu Kadagama, eh, Tami Darin de Mario.
Jetzt. Wir kommen zu den Schlussbemerkungen. Wir haben in unserer Sendung dargestellt, aus welcher Geschichte, aus welchen aktuellen Bedingungen heraus und wie die Schwarzen in den USA ihren revolutionären Kampf entwickelt haben. Wir wollten vor allem dies deutlich machen. Sie haben es geschafft, aus ihrer spezifischen Lage heraus einen revolutionären Kampf im Herzen der Bestie, wie Sie sagen, zu entwickeln, der eine Alternative zur militärisch führenden imperialistischen Macht USA aufzeigt. Wir, Feministinnen, Lesben und andere Frauen, für umfassende Befreiung kämpfende Frauen, gleichfalls im Herzen der imperialistischen Bestie sitzend, haben das noch nicht geschafft. Wir halten es gerade deshalb für unerlässlich, aus fremden wie aus eigenen Erfahrungen zu lernen, ohne je die eigenen Bedingungen und Ziele aus den Augen zu verlieren. Zwischen einem revolutionären Kampf für die Ziele von schwarzen Männern in der Metropole, der von Revolutionärinnen wie Asata Shakur mitgetragen wird, und jenem von uns weißen Frauen in der Metropole, besteht ein besonderes Verhältnis. Die Parallelen und die Differenz zu klären, ist für uns ein erster Schritt, um zu einem internationalistischen Verhältnis zu revolutionären Kämpfen von schwarzen Frauen vorzustoßen. Dazu gehört auch, ein politisches Verhältnis zur so befremdenden Tatsache zu entwickeln, dass schwarze Revolutionärinnen die politische Führung der schwarzen Männerinteressen über die Waffen durchsetzen helfen. Wir erinnern an den Aufruf von Asata an ihre Schwestern, weiterhin die mehrfache Arbeit zu leisten. Wir erinnern an das Schweigen und die politische Perspektivlosigkeit des schwarzen Massenwiderstands und der schwarzrevolutionären Organisationen gegenüber der Gewalt an schwarzen Frauen. Parallelen in der Ausgangslage der Kämpfe schwarzer Männer und weißer Frauen in der Metropole sehen wir erstens in der permanenten Androhung von Gewalt gegen alle und der exemplarischen Vernichtung Einzelner. Die Gewalt hat die Funktion, alle Individuen von gleicher Hautfarbe und oder Geschlecht in den SklavInnen oder leibeigenen Klassen festzuhalten. Zweitens in der Vereinnahmung der ganzen Person, nicht nur der Arbeitskraft des Sklaven, der Sklavin oder der Leibeigenen, das heißt im Verschwimmen oder Verschwinden der Grenze zwischen Ausbeutung und Vernichtung. Drittens im nur zeitweiligen Einbezug der SklavInnen oder Leibeigenen in die Lohnarbeit als sogenannte Reservearmee, ohne dass die Zugehörigkeit zu den SklavInnen oder leibeigenen Klassen je aufgehoben würde. Viertens in der Verwendung einzelner Schwarzer und oder Frauen als Alibi der herrschenden Klasse unter der ideologischen Propaganda, alle können es schaffen. Dies macht noch deutlicher, dass die herrschende Klasse weiß und männlich ist. Diese Parallelen werden ausgedrückt mit dem Begriff innere Kolonien, einem Begriff, den nicht zufällig schwarzrevolutionäre Organisationen in den USA wie auch Feministinnen in den Metropolen verwenden. Unterschiede in der Ausgangslage der Kämpfe sehen wir darin, dass schwarzen Männern andere Formen der Kollaboration mit der herrschenden Klasse offenstehen als weißen Frauen. Existenzsichernde Stellungen im kleinen Drogenhandel, Zuhälterei, Gewalt gegen schwarze und auch gegen weiße Frauen, Abwälzen der Arbeit für das Überleben auf die schwarzen Frauen. Beiden Formen der Kollaboration entsprechen Zwischenstellungen in der Klassenstruktur, Zwischenstellungen von schwarzen Männern, Zwischenstellungen von weißen Frauen. Diesen gesellschaftlichen Zwischenstellungen entspricht die politische Zwischenstellung zwischen der Illusion, alle Probleme ließen sich durch Quoten, Förderungsprogramme und andere Reformen lösen einerseits und der Radikalisierung mit Blick auf die umfassenden Probleme der untersten Klasse andererseits. Mit der untersten Klasse meinen wir die farbigen Frauen. Parallelen sehen wir in den Schwächen und Blockierungen der Bewegungen. Wir haben die reformistische Interpretation von Black Power erwähnt. Die Analogie zum oft verwendeten Frauenpower drängt sich auf. Inhaltlos, ohne strategisches Ziel, für beliebige Integrations- und Alibi-Zwecke verwendbar sind beide. Die weit verbreitete Haltung, alle Weißen seien Teufel, erinnert uns an die Haltung in Teilen der Frauenbewegung, alle Männer seien Teufel, Staat und Kapital jedoch nicht anzutasten. Analogien sehen wir auch in der Hoffnung im Zurück zur schwarzen Tradition oder zurück zur weiblichen Tradition, einen Ausweg aus der kapitalistischen Sklaverei oder Leibeigenschaft zu finden. Parallelen sehen wir auch im Ansatz zur Radikalisierung. Die Black Panthers Bobby Seale und U.A. Newton nahmen die alte schwarze Tradition der bewaffneten Selbstverteidigung wieder auf und setzten hier den Anfang der aktuellen Radikalisierung. Für uns Feministinnen, Lesben und andere Frauen, für umfassende Befreiung kämpfende Frauen, ist die bewaffnete Selbstverteidigung bis heute die weitestgehende Perspektive. Doch wie stellen wir uns eine dauerhafte Lösung der Gewaltfrage vor? Permanente bewaffnete Frauenmilizen in und um alle Wohnblocks, alle Bürogebäude, alle Fabriken, alle sogenannten Vergnügungszentren, alle Straßenunterführungen und Hinterhöfe? Fragezeichen, Ausrufezeichen. So viele Frauen gibt es ja gar nicht, dass wir den Schutz so allgegenwärtig organisieren könnten, wie es die Gewalt ist. Die Schwarzen in den USA haben sich als strategisches Befreiungsziel das befreite Territorium gesetzt, dessen bewaffneter Schutz nur noch an überschaubaren Außengrenzen organisiert werden muss, was machbar ist. Drückt sich im Begriff Lesben und andere Frauen ein Bedürfnis in diese Richtung aus? Besteht jedoch abseits von revolutionärer Strategie und Praxis die Gefahr, dass das Bedürfnis vereinnahmt wird? Vereinnahmt durch das zeitweilige Zugeständnis der herrschenden Klasse, dass wir weiße Frauen Lesben- und Frauensubkulturen bilden und als scheinbare Oasen nutzen dürfen? Unlösbare Fragen für die Zukunft? Es gibt auch aktuelle Erfahrungen. Am 25. November, Internationaler Frauenkampftag gegen alle Formen von Gewalt gegen Frauen, bewegte sich eine geschlossene, kämpferische Frauendemo durch den Hauptbahnhof von Bern. Es war eine zeitlich begrenzte Kollektivität, die es erlaubte, die sexistische Gewalt an den Außengrenzen abzuwehren. Eine zeitlich begrenzte Kollektivität auch, die eine beträchtliche Kreativität im Innern erlaubte. Am Schluss der Demo war der Bahnhof unübersehbar überklebt mit farbigen Klebern aller Art, mit kleinen und mit großen Plakaten. Demonstrierende Frauen richteten so den Aufruf zum gemeinsamen Kampf gegen sexistische Gewalt auch an Frauen, die erst später durch den Bahnhof kamen. Sie zeigten die Notwendigkeit, die zeitliche und kräftemäßige Begrenzung der Kollektivität zu durchbrechen.
Baby, yeah, Mikayo, Ajanya Nata, Vadipa Tongo Tarezio.
Ihr habt die zweite von zwei Sendungen gehört zum Frauenaktionstag vom 2. November gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte. Wir haben uns als Feministinnen mit dem revolutionären schwarzen Befreiungskampf in den USA auseinandergesetzt. Das Thema der ersten Sendung war PCR und Grapo im spanisch beherrschten Raum. Beide Sendungen und zusätzliches Material zum schwarzen Befreiungskampf in den USA sind demnächst als Broschüre erhältlich bei Fraktion Rosas, postlagernd 5402, Baden 2.
Ich werde euch die Musikstücke der Reihe nach, wie sie abgespielt wurden, durchgeben. Erstens T-Bone Walker, S.A., Every Day I Have the Blues. Dann Dead Kennedys, Let's Link the Landlord. Und als nächstes Lyndon Kwesi Johnson mit Dread Beat and Blood. Und dann ein Stück von Dolla Brand, Jabulani, Easter Joy und Bray Joe from Kilimanjaro. Das nächste Stück war von Beastie Boys, You Got to Fight for Your Right to Party. Und das nächste vom Slavery to Freedom Music of the Saramaca Maroons of Suriname. Das Lied hieß Seketi Sing Sing. Im Studio waren Vreni und Gabi und an der Technik Esther. Die Sendung wird wiederholt am Dienstag, am 4. Dezember um 2 Uhr. Ciao zusammen.